Scheiß. Ja.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 13. Mai 2026. Wir blicken nochmal zurück auf den Streik gegen Wehrpflicht am 8. Mai in Freiburg und auf den 1. Mai in Göppingen. Eine Kundgebung von AfD und dem sogenannten Zentrum versucht einen Arbeitskampf von ganz rechts außen. Kindheit im Nationalsozialismus. Ich bezweifle, dass ich mit dieser Schuld hätte leben können, sagt Barbara Vollhardt über ihre Kindheit im Nationalsozialismus. Ihr hört außerdem einen Bericht vom Haupt- und Finanzausschuss des Freiburger Gemeinderats, der diesen Montag tagte, und Sozialabbau stoppen, kaum Feedback aus der Bundesregierung. Ein Interview mit Juliane Meinhold vom Paritätischen. Und schließlich, hier spürt man Queer Joy zur Eröffnung der 35. Freiburger Lesbenfilmtage. Am 8. Mai fand der Streik gegen die Wehrpflicht auf den Straßen von Freiburg statt, bei dem vor allem SchülerInnen zusammenkamen, um gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht zu demonstrieren. Leute aus dem Praktikum der aktuellen Redaktion waren vor Ort und haben im Anschluss eine Person aus der internationalen Jugend interviewt, die solche Demonstrationen unter anderem mitorganisiert.
Die Schulstreiks gegen die Wehrpflicht sind eine Reaktion auf die am 5. Dezember letzten Jahres beschlossenen Schritte zur Wiedereinführung der Wehrpflicht im Rahmen der sogenannten Wehrdienstreform. Dazu gehört ein Fragebogen, den alle deutschen Männer und Frauen nach ihrem 18. Geburtstag erhalten, wobei das Ausfüllen für die Frauen freiwillig, für die Männer jedoch Pflicht ist. Ab Juli 2027 soll es verpflichtende Musterungen für alle Männer ab Jahrgang 2008 geben. Darüber hinaus steht im Raum, dass Männer zwischen 17 und 45 nur noch mit Erlaubnis das Land länger als 3 Monate verlassen dürfen. Momentan wird noch auf Freiwilligkeit gesetzt, wenn sich nicht genug melden, soll allerdings die Pflicht kommen. Cosima von RDL war beim Streik am 8. Mai in Freiburg dabei und berichtet.
Der Streik begann um 10 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge mit einer Begrüßung und 2 darauf folgenden Reden, gehalten von jungen AktivistInnen, die sich gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aussprachen. Daran schloss sich der Streikmarsch, er führte an der Karriereberatungsstelle der Bundeswehr vorbei, über den Europaplatz und wieder zurück zum Platz der Alten Synagoge, um dort mit interaktiven Ständen wie Graffiti-Mini-Workshops und Dosenwerfen abzuschließen. Auch Essen und Getränke wurden ausgegeben. Um etwas über die Beweggründe der Mitwirkenden zu erfahren sowie einen persönlichen Einblick zu erhalten, habe ich im Anschluss ein Interview mit Bentik, einem Mitglied von der internationalen Jugend, geführt.
Was erhoffst du dir konkret von dem heutigen Streik?
Ich hoffe mir, dass wir viele neue SchülerInnen erreichen, die auch Lust haben, weiter aktiv zu sein, sich weiter irgendwie zu wehren gegen die Militarisierung, die Wehrpflicht hier in Deutschland, die vielleicht auch Lust haben, an ihren Schulen Protest zu organisieren. Ich glaube, dass das Tolle an solchen Aktionen, dass man eben ganz viele Leute erreicht, die sich eben nicht mit dem, was so ist, abfinden wollen. Ich glaube, das ist das Schöne, dass hier draus halt wirklich eine Bewegung entstehen kann.
Kannst du an irgendetwas Konkretem euren Erfolg messen?
Ich glaube, was schon wirklich richtig gut ist, ist, dass viele Leute sich halt hierüber politisieren. Also für viele SchülerInnen ist das jetzt der erste Kontakt mit Politik. Das erste Mal, dass man sich an einer Demo beteiligt, das erste Mal, dass man Schule streikt, was ja eigentlich eine wirklich krasse Aktionsform ist. So. Und ich glaube, deshalb ist es jedes Mal ein Erfolg, wenn wir halt neue SchülerInnen erreichen, die das ja auch weitertragen. Also ne, die waren jetzt hier vielleicht zum ersten Mal politisch aktiv, aber kommen ja gerade erst richtig rein in die Politik. Und das, glaube ich, total wichtig.
Ich gehe jetzt mal auf die persönlichere Ebene. Hast du vor irgendwas auch konkret Angst? Was bedeutet Wehrpflicht für dich denn genau?
Also ich würde sagen, ich habe eigentlich keine Angst, weil ich finde, man sieht, dass wir hier eigentlich einen ganz guten Anfang machen, dass die Jugend sich eben wehrt und das nicht einfach hinnimmt, dass eben ja massivst aufgerüstet wird, dass eben die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Ich glaube nicht, dass wir verhindern können, dass die Wehrpflicht wieder kommt. Also ich glaube, dass wir dieser Protest nicht unterbinden können. Aber ich glaube, wir legen halt den Grundstein für eine super wichtige antimilitaristische Jugendbewegung. Und ne, ich meine, dieser Staat braucht halt die Jugend. Also wir sind halt super wichtig für diese ganzen Aufrüstungspläne. Wenn wir halt nicht mitmachen, sondern eben Protest organisieren, dann können wir, glaube ich, sehr, sehr viel bewirken. Und deshalb bin ich da eher sehr zuversichtlich.
Gab es für dich einen Moment, der so deine Einstellung zu dem Thema geprägt hat? Also du warst ja bei der Demo auch auf einem Wagen und hast Parolen gerufen und dich ganz laut aktiv gemacht. Was gab es da so, wo du meintest, jetzt muss ich laut werden, ich muss mich da jetzt organisieren?
Ich glaube, eigentlich kriegt man das halt ständig zu spüren oder kriegt halt ständig Gründe vor die Füße geworfen, halt aktiv zu werden und sich zu organisieren. Zum Beispiel die Militarisierung geht ja auch mit ganz vielen Sozialkürzungen einher, also dass halt irgendwie Schulen komplett kaputt gespart werden, gleichzeitig halt hunderte Milliarden in Aufrüstung gesteckt werden oder dass halt irgendwie patriarchale Gewalt ansteigt, ja, immer mehr Bundeswehr-Werbung überall und so. Also ich glaube, es zeigt sich eigentlich ständig, dass halt in diesem System Jugendliche eben keine Zukunft haben. Und das ist halt auch genau der Grund, weshalb mir das so wichtig ist, weil wir in diesem System und mit dieser ganzen Aufrüstung eben einfach keine Zukunft haben und halt organisiert dafür kämpfen müssen, dass, ja, dass eben unsere Interessen wahrgenommen werden.
Okay, da wirkt wahrscheinlich eine gewisse Frustration auch mit. Also würdest du sagen, der Jugend wird genügend Stimme geboten und gegeben?
Ich glaube, es wäre halt falsch zu fordern, dass die Jugend so irgendwie mehr im Parlament mitreden darf oder so, weil ich glaube, das ist halt nicht der Zweck von diesem ganzen System. Also das ganze System ist halt so aufgebaut, dass wir Jugendlichen keine Stimmen haben, dass Arbeiter im Allgemeinen keine Stimme haben, sondern dass wir halt ja irgendwie für schlechte Löhne arbeiten sollen und halt als Kanonenfutter an die Front gehen sollen. Das ist ja genau der Zweck. Und ich glaube, deshalb müssen wir eben daran arbeiten, dieses ganze System zu überwinden und nicht zu sagen, ja okay, wir wollen, dass diese Politik weniger über unsere Köpfe hinweg gemacht wird oder so, weil das wird nie passieren. Solange halt die Politiker in der Macht sind, die gar kein Interesse daran haben, dass wir Jugendlichen irgendwie gehört werden.
Doch wie geht es nun weiter? Vom 16. bis zum 22.06. findet eine Aktionswoche statt, bei der sich die Schulstreikbeteiligten gegen die Bundeswehrauftritte und Veranstaltungen im Rahmen des Veteranentags stellen. Die nächste Schulstreikkonferenz ist am 18. und 19. Juli. Zudem beteiligt sich das Bündnis an den Aktionstagen der Friedensbewegung zum Antikriegstag am 1.9. und an der bundesweiten Friedensdemonstration am 3.10. dieses Jahres.
Am 1. Mai fand im baden-württembergischen Göppingen eine Versammlung statt, die es davor so noch nicht gegeben hat. Die AfD und die Pseudo-Gewerkschaft Zentrum demonstrierten im Rahmen des Tags der Arbeit. Der Beitrag wirft im Folgenden einen kritischen Blick auf die Veranstaltung und beinhaltet auch ein Interview mit einer Organisatorin des antifaschistischen Gegenprotests.
Ziel der Veranstaltung, den Tag der Arbeit für sich zu vereinnahmen. Das Programm bestand aus Reden vom Chef des Zentrums, Oliver Hilburger, als Hauptrede, die Rede vom AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Böhringer, sowie eine Ansprache des AfD-Fraktionschefs im baden-württembergischen Landtag, Martin Rothweiler. Es sind rund 250 Menschen, die dem Aufruf der AfD zur Mittagszeit in praller Sonne auf dem Göppinger Marktplatz folgen. Mit kostenlosen Machtwürsten, wie die extrem rechte Partei die roten Bratwürste nennt, die sie unter ihrer Anhängerschaft verteilt, lockte sie das Publikum zum blau-braunen Spektakel. Zwischen der Bühne aus einem großen geschlossenen Anhänger mit AfD-Motiven und VS-Kennzeichen, also Villingen-Schwenningen, bestehend, einem Pavillon von der Pseudogewerkschaft Zentrum in grüner Schrift auf schwarzem Grund gehalten, AfD-Stehtischen und mobiler Wurstbude, ist eine Traube an Menschen zu sehen. Manche essen Wurst, manche Eis. Ein Teil der Teilnehmenden sitzt vor zwei an den Marktplatz angrenzenden Cafés und auf Sitzgelegenheiten vor dem Rathaus und jenen auf der anderen Seite des Platzes. Das Publikum reicht von typischen Jungnazis, also jungen Männern bzw. Jungs in Camouflage und mit Runengürtel gekleidet, zu Bikern, nationalistischen Großmütterchen, ausgedienten Aktiven der Querdenkenbewegung und anderen skurrilen Persönlichkeiten, bis hin zu Parteikadern von AfD, erkennbar an blauen Pullovern oder T-Shirts mit Parteilogo und an anderen Artikeln, und AktivistInnen von Zentrum, die an den mitgebrachten grünen Fahnen zu erkennen sind, die im Vergleich zu den AfD-Fahnen die Versammlung dominieren. Die Versammlungsteilnehmenden sind auf ihre Weise divers, wenn man das von einer extrem rechten Veranstaltung überhaupt sagen mag. Doch auch wenn vereinzelt junge Menschen zu sehen sind und sich sogar junge Frauen und Mädchen unter den Teilnehmenden befinden, so sind Köpfe mit grauem Haar in der deutlichen Mehrheit. Auf zwei entgegengesetzten Seiten des Marktplatzes demonstrieren wenige Dutzend AntifaschistInnen gegen die AfD-Versammlung. Radio Dreikland nutzt diese Gelegenheit und fragt eine Organisatorin des Gegenprotestes nach der Motivation und zu Hintergründen zu der Versammlung.
Ja, hallo erstmal. Wir sind das offene solidarische Treffen Vilszahl. Wir organisieren seit 3 Jahren schon Gegenaktionen und Demonstrationen zur AfD, gegen die AfD oder gegen faschistische Gruppen, die sich hier in Göppingen bewegen und Leute angreifen. Dazu kann ich nachher noch was sagen. Auf jeden Fall machen wir auch so Aktionen zu feministischen Themen, zum Beispiel zum Tag gegen Gewalt an Frauen oder zum feministischen Kampftag. Und genau, wir treffen uns jeden Mittwoch und den Ort bekommt ihr gerne auf Anfrage, falls ihr euch organisieren möchtet. Und genau, warum wir heute hier sind, ist deshalb, weil die AfD am 1. Mai auch hier ist und sich hier irgendwie als Arbeiter in Partei inszenieren möchte. Dabei haben sie auch ihre Pseudo-Gewerkschaft mitgebracht, die halt nahe zu der AfD sowie zu anderen rechtsradikalen Netzwerken ist, zum Beispiel zur Identitären Bewegung, aber auch anderen. Und für uns bedeutet es klar, dagegen zu stehen, weil faschistische Akteure und Parteien niemals für die Rechte der Arbeiterinnen einstehen werden. Zum Beispiel möchte die AfD mit ihrer Pseudo-Gewerkschaft Zentrum den Deutschen Gewerkschaftsbund zerschlagen. Sie nennen sie als queere Propaganda mäßig und denken, dass die halt eben dafür verantwortlich sind, für die gesamten Massenentlassungen auch hier im Kreis Göppingen. Und genau das ist nicht der Fall und somit vertritt das Zentrum eher die Werte von rechtsradikalen Netzwerken als irgendwie die Rechte der Arbeit.
Kannst du vielleicht noch erklären, diese Organisation Zentrum, ist die denn irgendwie gut anschlussfähig auch in die Gesellschaft hier in Göppingen? Würdest du sagen, die erreichen viele Menschen oder ist es schon eindeutig, dass, sag ich mal, Menschen, die eindeutig schon rechtsextreme Positionen vertreten, angesprochen werden?
Ja, also tatsächlich finde ich das sehr schade, dass Zentrum hier schon ein paar Leute erreicht, weil die sich halt eben zum Beispiel wie bei der Demonstration Baden-Württemberg steht auf, auch hier in Göppingen eben zeigen und halt eben versuchen wirklich die Leute irgendwie anzusprechen. Und leider ist es halt auch so, dass hier in Baden-Württemberg, aber vor allem auch in Göppingen halt viele Unternehmen halt schließen, wie zum Beispiel Schuler oder Allgeier. Also Allgeier ist ein großer Autozulieferer, also mit den Teilen und so weiter. Und es gibt halt viele verzweifelte Menschen und das ist halt klar, einfach durch die Krisen des Kapitalismus. Und dieses Problem spricht halt eben nicht die AfD an. Sie sprechen nicht die Themen an, dass halt eben der Kapitalismus, dadurch, dass er so viele Krisen hat, halt immer zu diesen Krisen führt.
Ich weiß jetzt nicht, wie die Landtagswahl hier in Göppingen ausgefallen ist. Kannst du dazu was sagen? Weißt du das gerade?
Ja, genau. Also die AfD ist in Göppingen sehr klar eine Hochburg. Also ich glaube Baden-Württemberg weit, ich glaube Reutlingen und ich glaube Pforzheim und Göppingen sehr weit dran. So, die AfD war schon vor 3 Jahren hier sehr aktiv. So, die haben regelmäßig Infostände und haben zum Beispiel auch eine lokale Kneipe, wo sie sich immer treffen mit Stammtischen. Und ja, in Göppingen war das wahrscheinlich, ich glaube, die zweitstärkste Kraft. Und
Was sind denn so die Antworten der anderen Parteien gegen die Positionen der AfD hier in Göppingen? Also gibt es da Antworten, bei denen du oder ihr auch sagt, das macht Sinn und das erreicht die Leute dann auch? Oder sind die Antworten so still und so einfach, dass es nichts der AfD dann entgegenhält in dem Moment? Also seid ihr da sozusagen allein auf weiter Flur oder habt ihr da auch einen Rückhalt aus anderen demokratischen Parteien heraus?
Ja, also natürlich gibt es auch Bündnisse in Göppingen, zum Beispiel auch heute am 1. Mai ist auch der Deutsche Gewerkschaftsbund dabei. Wir waren vorhin auch mit dem Infotisch dort und haben eben auch die Menschen so unterhalten und auch informiert. Und wir finden es sehr stark, dass sich auch die anderen Parteien so da, zum Beispiel auch die Grünen oder die Linken, sich da eben auch gegen die AfD positionieren und halt eben auch klar zeigen, dass es keine Alternative ist. Ja.
Du hast vorhin mir schon mal kurz erzählt, dass ihr auch von Anfeindungen betroffen seid. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen für die ZuhörerInnen?
Ja, also seit letztem Jahr, ungefähr seit März, nach der Gemeinsam für Deutschland-Demo, die bundesweit stattgefunden hat, auch in Stuttgart, haben sich lokale Faschisten so ungefähr zwischen 15 und 20 Jahren halt eben zusammen getroffen und haben halt so eine Freundesgruppe gebildet. So. Und somit versuchen die halt, linke Menschen, migrantische Menschen und queere Menschen einfach zu verfolgen, zu schlagen und halt zu belästigen. So. Und das machen die halt schon seit einem Jahr. Und deshalb müssen wir halt antifaschistisch aktiv werden, damit diese Gruppen nicht noch weiter Zuwachs bekommen.
Vielleicht eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, aber was würde euch denn helfen in dieser doch sehr schwierigen Lage, in der ihr hier in Göppingen dann seid?
Ja, auf jeden Fall halt Zusammenhalt. Wenn man zum Beispiel Nazis auf der Straße laufen sieht, dass man die anderen Menschen informiert, die man zum Beispiel kennt und auch betroffen sind davon. Dass man darüber spricht in der Familie, im Betrieb, in der Schule, dass hier Nazis rumlaufen und dass es wieder so ist, dass sie einfach Menschen schlagen und verfolgen und belästigen. Also vor allem das natürlich. Ja.
Kannst du zu den HauptprotagonistInnen der AfD noch was sagen? Irgendwie zur Geschichte, woher die kommen, was sie davor vielleicht gemacht haben, ob sie erstmalig jetzt irgendwie im Kontext der AfD aufgetreten sind, was weißt du darüber?
Ja, zu Zentrum kann man sagen, dass zum Beispiel Oliver Hilburger, der eine hohe Position eben dort halt auch hat, damals in der Rechtsrockband oder Neonazi-Band Noir Werte dabei war und halt eben auch Kontakte zu rechtsradikalen Netzwerken pflegt. Ja.
Zurück auf der Gegenseite, bei der Versammlung von AfD und von Zentrum wird in den Reden derweil vor allem gegen den DGB geschossen, bei der sich die Agitatoren an der angenommenen Alleinstellung als Gewerkschaft stören. Die Pseudogewerkschaft Zentrum wolle die Gewerkschaft ersetzen, so heißt es. Ein bisschen macht es den Anschein, als lächze die alternative Gewerkschaft, wie sich Zentrum Automobil selbst nennt, nach Anerkennung. Der DGB vertrete gar keine Interessen der deutschen ArbeiterInnen, sondern würde für linksgrüne Agenda, ausländische Interessen und wirtschaftspolitische Entscheidungen, die die extrem rechte AfD und Zentrum als fehlerhaft ansehen, missbraucht. So halt es unter anderem von der Bühne. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Gosner spricht in diesem Zusammenhang von einem Monopol des DGB, und spricht sich für Pluralität und für echte Demokratie sowie für Arbeitermitbestimmung und gegen Diktat von oben aus. Man könnte fast meinen, dass sobald es den eigenen politischen Ansichten dient, Begriffe und Parolen verwendet werden können, die eigentlich von den erklärten und verhassten politischen Feindinnen stammen. Wie beispielsweise dieser Slogan.
Wer hat uns verraten? Das geht besser. Wer hat uns verraten? Ich verstehe hier oben keinen Ton. Wer hat uns verraten?
Wer hat uns verraten?
Jetzt kam es an und jetzt weiß ich es endlich auch. Sozialdemokraten haben uns verraten. Genau so sieht's aus.
Ansonsten sind die Themen typisch für eine AfD-Versammlung. Klimawandelleugnung, Anti-Linke und Anti-Grüne Propaganda, Selbstlob bis zum Größenwahn und Verbalattacken gegen alles und jenen, die oder der nicht in das extrem rechte Weltbild passt. So werden auch politische GegnerInnen auf der Kundgebung von AfD und Zentrum Ziel von Attacken. Nachdem eben erwähnter AfD-Bundestagsabgeordneter eine anwesende Redakteurin des Freien Radios aus Göppingen, Radio Fips, beleidigt, wird diese daran gehindert, auf der Bühne zu den Anfeindungen Stellung zu beziehen, nur um sich dann im Anschluss darüber zu beschweren, dass es Radio Fips und andere Medien seien, die Umerziehung betreiben.
Die versuchen ja gar nicht mehr den Anschein zu wahren, neutral zu sein. Das wird hier... läuft alles hier unter politischer Indoktrination und Umerziehung und so weiter. Und ich freue mich, dass die Person jetzt hier zum Ausgang geleitet wird.
Die niederträchtige Transfeindlichkeit, die Gosner in diesem Zusammenhang von sich gibt und hier ohne Zitat verbleibt, steht sinnbildlich dafür, wie pluralistisch die Denke von AfD tatsächlich aussieht. Diese verzerrte Darstellung der Realität wurde mit vielen weiteren kontrafaktischen Darstellungen mit johlendem Applaus durch die Anhängerschaft bedacht. Wie die Gegendemonstrantin im Gespräch bereits erwähnte, stellt Göppingen eine Hochburg der AfD in Baden-Württemberg dar. Leerstand von Geschäften und anderen Immobilien in der Umgebung des Bahnhofs und des Zentrums von Göttingen zeugen von guten Voraussetzungen für extrem rechte AkteurInnen, durch Populismus antidemokratische Stimmung zu machen. Unter den AnhängerInnen von AfD und Zentrum äußert sich das in Euphorie und der Gewissheit, bald die Mehrheit in Parlamenten zu stellen und nach eigenen Vorstellungen, also rechtsautoritär bis hin zu faschistisch, zu regieren. Zwischen Größenwahn und dem Traum von Machtergreifung lässt sich die Stimmung vielleicht beschreiben. Zum Abschluss der Kundgebung sangen Teilnehmende der extrem rechten Versammlung das Deutschlandlied, wobei der Vorsänger auf der Bühne so schief sang, dass ihm das Mikro abgestellt wurde. War dem AfD-Techniker und dem Handlanger mit den Runentattoos auf dem Arm vielleicht doch zu peinlich vor den anderen? Nach obligatorischen Beschimpfungen des antifaschistischen Gegenprotestes durch einen Anhänger von Zentrum, der gleich mit zwei Fahnen seiner Organisation posiert, und einem AfD-Schreihals, der sich eine Fahne der Russischen Föderation an die Brust hält und viel Lautes, aber kaum Verständliches von sich gibt, löst sich die Versammlung von AfD und Zentrum langsam auf. Auf der DGB-Kundgebung nahmen den Informationen der Wochenzeitung Kontext zufolge übrigens mindestens doppelt so viele Menschen teil.
Ich bezweifle, dass ich mit dieser Schuld hätte leben können. Das sagt Barbara Vollhardt und wir haben mit ihr über ihre Kindheit im Nationalsozialismus gesprochen.
Omas gegen rechts in Freiburg stehen für Menschenwürde ein. Gleiches Recht für alle Menschen, das muss selbstverständlich sein. Omas gegen rechts, wir lassen uns nicht spalten. Omas gegen rechts, die Demokratie erhalten.
Das war ein Beitrag der Omas gegen rechts auf der Kundgebung zum 81. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus an der Macht. Nicht bei den Omas gegen rechts organisiert, aber eine Zeitzeugin, die als Kind noch die Indoktrination durch die Nazis in der Schule miterleben musste, ist Barbara Vollhardt.
Ja, ich heiße Barbara Vollhardt und ich bin Jahrgang 34 und in ein paar Tagen werde ich 92. Ja, ich bin 1940 in die Schule gekommen und wurde dann von 1940 bis 1945 zum strammen kleinen Nazi erzogen in der Schule und lernte dort, dass Juden einfach Schädlinge sind, die man ausrotten muss. Die Lehrerin sagte tatsächlich ausrotten und ich dachte, ja, ja, Schädlinge müssen ausgerottet werden, klar. Das war dann für mich ganz klar. Es hatte ziemlich schlimme Konsequenzen und das habe ich beschrieben in einem Artikel, den man bei Presenza.com aufrufen kann, wo ich dann beschreibe, wie mich der Glaube, dass man ja jemanden, der desertiert ist, unbedingt melden muss, fast dazu gebracht hätte, dass ich jemanden in den Tod geschickt hätte. Und es war mehr Glück als Verstand, dass das nicht passiert ist.
Wir hören jetzt, was Barbara Vollhardt über diese Ereignisse bei Presenza geschrieben hat.
Im Herbst 1944, ich glaube es war Oktober, klopfte ich eines Tages an die Tür dieser Tante, wartete aber nicht auf ein Herein, sondern öffnete sie einfach. Zu meinem Entsetzen lag ein fremder Mann in ihrem Bett. Ich wollte die Tür schnell wieder schließen, Aber er winkte mich herbei, fragte, wer ich sei, und erklärte mir dann, er sei der Mann meiner Tante, der Bruder meines Vaters, und ich dürfte niemandem erzählen, dass er da sei. Ich nickte, verwirrt. Ich wusste zumindest, dass dieser Bruder meines Vaters Pilot bei der Luftwaffe war. Als ich ging, sah ich seine Uniform über einem Stuhl hängen und stand fassungslos vor der Tür. Denn ich dachte, wenn ich niemandem sagen darf, dass dieser Onkel hier ist, dann bedeutet das, dass er nicht auf Urlaub hier ist. Und das bedeutet, dass er desertiert ist. Und das bedeutet, dass er ein Verräter an Führer, Volk und Vaterland ist. Ein Feigling. Also muss ich ihn melden. Aber dann, das war mir ganz klar, würde er erschossen werden. Und ich hielt das für richtig. Wie sollten wir den Krieg gewinnen, wenn Soldaten desertierten? Andererseits war er mein Onkel, der Mann meiner Tante, der Vater von 3 Cousinen. Ich geriet in einen schrecklichen Konflikt zwischen 2 Loyalitäten, die mir gleichermaßen wichtig waren. Die Loyalität gegenüber Führer, Volk und Vaterland und die Loyalität gegenüber meiner Familie. Und ich war damit schrecklich allein, denn ich konnte niemanden fragen. In der Familie hätten natürlich alle gesagt, ich dürfe ihn nicht melden, aber hätte ich den Lehrer gefragt, hätte ich ihn bereits verraten. Also setzte ich mich hin, dachte gründlich nach und kam zu folgendem Schluss. Wenn ich meinen Onkel verrate, wird er erschossen. Das kann ich nicht rückgängig machen. Aber wenn ich ihn nicht verrate, kann ich meine Meinung später noch ändern. Also beschloss ich, vorerst ihn nicht zu verraten und hoffte, dass mir von irgendwoher ein Zeichen kommen würde, das mir sagte, ob ich ihn verraten sollte oder nicht. Das mag wie eine ziemlich sophistische Art klingen, eine Entscheidung zu vermeiden. Aber diese bewusste Entscheidung entlastete mich, denn ich hatte die eigentliche Entscheidung einem kindlich-magischen Zeichen überlassen. Schließlich war ich erst 10 Jahre alt. Und dann geschah das Wunder. Das Zeichen kam. Aber erst im Januar 1945. In den Monaten zuvor war dieser Onkel für mich stets nichts als ein Feigling und Verräter geblieben. Ich empfand nur Verachtung für ihn. Eines Tages öffnete ich die Tür zum gemeinsamen Wohn- und Esszimmer und blieb stehen. Da saß mein Onkel, hatte meine kleine Schwester vor sich aufgestellt und sie taumelte auf ihn zu, lachend und vor Freude quietschend. Er fing sie auf, stellte sie wieder hin, ermutigte sie, immer wieder zu laufen und sie war sichtlich glücklich. Die ganze Szene strahlte eine solche Zärtlichkeit aus, dass ich sofort wusste, das war das Zeichen. Ich durfte ihn nicht melden. Ich war unendlich erleichtert. Und gleichzeitig sah ich diesen Onkel zum ersten Mal als den liebevollen Mensch, der er wirklich war. Und nicht als das verzerrte Bild, das man mir beigebracht hatte zu sehen.
Das waren die niedergeschriebenen Kindheitserinnerungen von Barbara Vollhardt.
Als der Krieg vorbei war und ich also dann mit noch 11 Jahren, denn ich meine, am 8. Mai war Kapitulation und im Juni schon gab es Besatzungszeitungen und ich hatte in der Schule schon gelernt, das heißt, wurde von uns verlangt, dass wir täglich den Wehrmachtsbericht lesen in der Zeitung und auch wissen, wo die Front ist, die mussten wir dann mit Fähnchen an der Karte abstecken. Als also diese Zeitungen kamen, habe ich mich natürlich darauf gestürzt. Und dann war das voll mit Bildern von KZs und Artikeln, in denen von diesen Juden gesprochen wurden, als ob das Menschen wären.
Über die Kontinuität nationalsozialistischer Überzeugung in der Politik und den Institutionen, sagt Barbara Vollhardt.
Viele Menschen wissen heute nicht mehr, wie sehr diese Nazizeit eigentlich weitergegangen ist nach dem Krieg. Und es gibt ein Buch von Ralph Giordano, Die zweite Schuld. Das ist in den 80er Jahren erschienen. Das empfehle ich jedem zur Lektüre, weil dort beschreibt er wirklich, wer alles aus dieser Zeit noch kommt und wieder in Amt und Würden ist. Vorhin wurde Kiesinger, Filbinger und Klopke erwähnt. Filbinger zum Beispiel war während des Krieges Marinerichter und hat, als er darauf angesprochen wurde, dass er wegen einer Tafel Schokolade, die ein Soldat gestibitzt hatte, den zum Tode verurteilt hat, da hat er gesagt, was damals recht war, kann doch heute nicht Unrecht sein. Das weiß heute kaum noch jemand. Aber so haben diese Leute gedacht und das natürlich weitergegeben innerhalb ihrer Familie, ihren Enkeln und Urenkeln. Das ist das Problem. Bei uns sind ungefähr ein Viertel Nazis geblieben. Und in ihren Familien haben sie das weitergegeben.
Darüber, welche Visionen sie für die Zukunft hat, sagt Barbara Vollhardt.
Die Diversität stärken. Einfach begreifen, dass es gibt viele verschiedene Meinungen, Religionen, Körperfarben, Haarfarben, Augenfarben.
Diesen Montag, den 11. Mai, tagte der Haupt- und Finanzausschuss des Freiburger Gemeinderats.
Die Reihen fest geschlossen, CDU, FDP, Freie Wähler und AfD in der Ablehnungsfront gegen Kulturstraßenbahn. Der Haupt- und Finanzausschuss musste, wie zum Doppelhaushalt 23/24, die bereits eingestellten wie freigegebenen Mittel damals an die Kulturstraßenbahn in Verantwortung des Vereins Clubkultur e.V., der von der VAG in einer Ausschreibung mit dieser Bahn bedacht worden war, befinden. Freigabe, Aufhebung eines Sperrvermerkes über 21.000 Euro. Bereits im laufenden Doppelhaushalt 25/26 war für Ausarbeitung eines Betriebskonzepts dieses zunächst mit einem Sperrvermerk nämlich versehen worden. Dieser wurde nun von einer Mehrheit am 11. Mai freigegeben. Allerdings erneut gegen eine Allianz von CDU, FDP, Freien Wählern und AfD. Für die Allianz sprach Sascha Fieck gewohnt zotenlastig und ging damit vor Rat.
Verwaltung sicherlich da jetzt gute Arbeit gemacht hat. Es ist auch gar nicht gegen die Frau Meier gerichtet, die sicherlich sehr, sehr viel Einsatz gebracht hat. An der Stelle bleiben wir bei unserer kritischen Haltung und werden dem am Ende des Tages auch der Aufhebung des Sperrvermerkes so nicht zustimmen können. Ich habe nochmal ausführlich alles gelesen, was Clubkultur auch dann dargestellt hat. Und natürlich sind es viele übliche wichtige Punkte. Es ist inklusiv, niederschwellig, familienfreundlich, generationenübergreifend. Wenn es jetzt noch sozialintegrativ, klimagerecht und vegan gewesen wäre, hätten wir es uns vielleicht nochmal überlegt. Aber das hat leider gefehlt. Aber Ernst beiseite, Spaß beiseite.
Da konnte selbstverständlich Klaus Schüle von der CDU nicht zurückstehen.
Projekt fördern oder welches nicht, das hat sich niemand einfach gemacht, wir auch nicht. Wir haben damals aus einer Gesamtverantwortung heraus gesagt, dieses Projekt können wir so nicht mittragen, aus finanzpolitischen Erwägungen heraus. Und dabei bleiben wir auch konsequenterweise. Und ich glaube, ich möchte das abschließend sagen, dass uns vielleicht noch nicht allen klar ist, in welche finanzpolitisch schwierigen Zeiten wir kommen werden. Und deswegen ist es mehr ein Grund mehr, warum wir sagen, wir halten unsere Linie, dass wir dieses Projekt aus den genannten Gründen nicht unterstützen. Herzlichen Dank.
Puh, und so. Bei 21.000 Euro im Jahr, bei einem 1.200 Millionen Jahresbudget im Haushaltsjahr vom Gesamthaushalt, nach Stadtkauf von 12.849,5 Quadratmeter im Dietenbachpark, das Ex-Baumschulgelände, von denen weniger als 10%, also 1.000 Quadratmeter, an Clubkultur e.V. für das Kulturstraßenbahnkonzept nicht abgetreten, sondern vermietet, verpachtet und bewirtschaftet werden soll? Nach Vorlage eines umfassenden Bewirtschaftungskonzeptes und Finanzakquiseplans durch Clubkultur e.V.? Nun ja, Hauptsache die ideologische Verneinungsfront bis in die Haarspitzen vielleicht. CDU, FDP, Freie Wähler. Was allerdings den Eine Stadt für alle Rat Gregor Mohlberg zu seiner Frage nach Containern statt Straßenbahn ritt, bleibt sein Geheimnis.
Das können Sie vielleicht nochmal erläutern. Das dürfte sicherlich nochmal eine Herausforderung sein. In dem Zusammenhang hatten wir uns auch immer die Frage gestellt, ob es nicht eigentlich sinnvoller oder nachhaltiger ist, das über einen Containerbau oder Ähnliches aufzulösen, zumal das Programm, was da ja geplant ist, sicherlich auch erfordert, dass man Räume gut abschließt.
Aber auch die von Kulturlistenstadtrat Schilberg vorgebetrachteten, rückwärts gerichteten Betrachtungen waren so nicht gerade hilfreich.
Und ich habe es halt echt mitbekommen hinter den Kulissen auch, wenn dann immer noch ein Betriebskonzept gefordert wird und noch eine Überarbeitung. Jetzt haben wir ein 23 Seiten starkes Dokument hier drin stehen. Ich finde es übrigens ein sehr gutes Dokument. Ich finde es ein Overshoot, wenn Sie mich fragen. Und ich kann da nicht erkennen, ob das ein Selbstverwirklichungsprojekt für irgendwelche kleinen Gruppen ist, sondern das ist tatsächlich, wie der Herr Mulberg schon richtig gesagt hat, ein sehr wichtiges Projekt für die zweitjüngste Großstadt Deutschlands.
Nun ja, sei es drum. Die jüngste Stadt beziehungsweise mit der jüngsten Bevölkerung bundesweit, hat eine kulturpolitische Sperrvermerk aufgehoben, der vielleicht eine neue Facette in Form der Kulturstraßenbahn auf dem Dietenbach-Park angrenzenden Gelände möglich macht.
Bund, Länder und Kommunen sprechen von effizientem Ressourceneinsatz. Doch hinter verschlossenen Türen geht es offenbar um massive Einschnitte im Sozialbereich. Dem Paritätischen Gesamtverband liegt ein internes Arbeitspapier vor, das drastische Kürzungen bei Leistungen für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen dokumentiert und das er kürzlich veröffentlicht hat. Das 108 Seiten starke Papier, das vor knapp 4 Wochen veröffentlicht wurde, listet mehr als 70 Sparvorschläge mit einem Volumen von über 8,6 Milliarden Euro auf. Tatsächlich könnte die Summe deutlich höher liegen, denn viele Maßnahmen sind nicht einmal beziffert. Diskutiert werden unter anderem die Streichung individueller Rechtsansprüche auf Schulbegleitung, Einschränkungen beim Wunsch- und Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen, das Ende der Nachbetreuung junger Erwachsener aus der Jugendhilfe sowie Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende. Aber was ist nun seitdem passiert und wie verhält sich die Bundesregierung zu dem Papier? Das hat Radio Z Nürnberg Juliane Meinhold vom Paritätischen gefragt. Sie ist dort die Abteilungsleiterin für soziale Arbeit.
Wie sind denn die bisherigen Reaktionen, vielleicht auch gerade von Regierungsseite? Da habe ich irgendwie bisher noch nicht viel, wie die sich jetzt mittlerweile dazu äußern.
Ja, das ist die ganz große und spannende Frage an der Stelle, was die Reaktion derer ist, die diese Liste quasi erschaffen haben. Das waren ja Vertreterinnen der Bundesregierung, also aus den Ministerien, aber vor allem der kommunalen Spitzenverbände und LändervertreterInnen. Und ich denke, sie können nicht umhin wahrzunehmen, dass das natürlich zu einerseits Empörung, aber auch tiefen Verunsicherung deutschlandweit führt. Wir haben es ja hier gerade mit zwei Bereichen zu tun, die besonders vulnerabel sind, also die Leistungen für Menschen mit Behinderung und die Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Und die Frage ist ja schlicht, sozusagen, können wir es uns leisten, an den Stellen einzusparen, da wo sozusagen die Schwächsten getroffen werden? Und das hat schon zu mächtig Aufruhr geführt bundesweit, also ob es Betroffene selbst sind, Familien mit behinderten Kindern oder besorgte Eltern bis hin zu Fachkräften aus den jeweiligen Bereichen, die sehr besorgt sind, quasi nicht mehr die Hilfen leisten zu können zukünftig, die es vor Ort braucht. Was daraus jetzt gemacht wird aus dieser Wahrnehmung, das wissen wir noch nicht. Also wir sind selbst sozusagen in dem Versuch, ja ins Gespräch zu kommen mit den Ebenen, um gemeinsam weiter darüber nachzudenken. Bisher ist da sozusagen noch nicht so viel Bewegung drin, aber wir bleiben dran, diese Gespräche zu führen und hoffen, dass wir auf andere Ideen kommen als allein bei Leistungen für Menschen, die darauf angewiesen sind, zu kürzen.
Es ist ja eben genau das Gegenteil der Fall. Also um es konkret zu sagen, ein paar Pläne sind eben zum Beispiel die Individualbetreuung abzuschaffen oder zu reduzieren, also dass Menschen eben mit Einschränkungen auch nicht mehr mit Assistenzen zurechtkommen, sondern die dann im schlimmsten Fall ins Heim müssten. Oder auch bei den Schulbegleiterinnen soll gespart werden. Und da ist ja auch eigentlich eher das Zeichen, ja, eigentlich bräuchte es in jeder Klasse eine Schulbegleiterin, vielleicht auch gerade an den Förderschulen. Das entlastet die ganzen Klassen ja häufig enorm. Also warum setzt man hier den Sparkurs an, wenn das eigentlich dann total rückläufig ist?
Ja, das ist ja genau das Empörende an dieser Liste, dass man es eigentlich nicht versteht, weil all diese Vorschläge gehen an so ganz grundsätzliche Rechte von Menschen ran, die ja auch vielfach verbrieft sind. Ob es die UN-Behindertenrechtskonvention ist, die Kinderrechtskonvention, die Kinder- und Sozialhilfe im sogenannten SGB VIII oder das BTHG, das sind ja alles sozusagen Gesetze, die genau das festlegen, nämlich Inklusion und individuelle Unterstützung da, wo sie gebraucht wird. Und aus unserer Sicht können wir da nicht sparen, es sei denn, wir nehmen in Kauf, dass hier Grundrechte massiv eingeschränkt werden. Und wir sozusagen wieder ein Menschenbild verfolgen, was heißt ja Pech gehabt, ja. Also wer eben Assistenz eigentlich braucht, kriegt sie nicht mehr, der muss eben im Heim leben. Und da fragen wir uns, ist das die Politik, die in diesem Land gewollt ist? Oder sind das sozusagen hilflose Schnellschüsse von diesen politischen Ebenen? Weil, und da sozusagen liegt ja unsere Grundkritik, weil eben nicht grundlegend darüber diskutiert wird, wo kann denn auch wieder Geld herkommen? Ja, es ist ja nicht nur eine Frage, wie man Defizite durch Kürzungen ausgleichen kann, sondern möglicherweise ja auch an anderen Stellen Einnahmen generieren kann oder umverteilen muss die Ausgabenlasten, um zu sinnvollen politischen Ergebnissen zu kommen. Diese Variante halten wir für extrem politisch nicht sinnvoll und eigentlich kann das auch nicht gewollt sein, Menschen hier so zu beschränken an diesen Stellen.
Gerade auch der Paritätische hat ja einfach auch dieses Papier gefunden, geleakt, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Aber jetzt im Endeffekt steht der Paritätische da, als müssten ihr jetzt eine Lösung finden für dieses Problem und eine Gegenfinanzierungsidee aufstellen. Das ist ja auch ganz schön unverschämt, wo man sagt, ja, dann lasst euch doch mal was Besseres einfallen, wo wir die Gelder herbekommen, Fragezeichen. Also ist ein bisschen eine Umkehrung der Kompetenzen, oder?
Also so gedacht ist es tatsächlich so, aber es ist ja nicht so, dass wir sozusagen seit Jahren darauf aufmerksam machen, wo die eigentlichen Probleme liegen und wo wir, wenn wir umsteuern würden, diese Effekte hätten. Natürlich nicht so kurzfristig. Wir können nicht kurzfristig an Kindern und Jugendlichen sparen. Also das funktioniert einfach nicht. Aber wir sagen seit Jahren, dass zum Beispiel das Thema Armut ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass Kinder und Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe landen. Wenn wir da präventiv rangehen würden und sagen, wir verhindern Armut, ja, verbessern die Lage der Familien vor Ort, hätten wir viel gewonnen. Das gleiche Gesundheitsprävention, ja, wie viele Familien haben sozusagen Elternteile, die eine psychische Erkrankung haben, die eine Suchterkrankung haben. Wenn hier sozusagen mehr getan würde, diese Leute zu unterstützen oder zu verhindern, präventiv zu wirken, hätten wir auch schon viel gewonnen. Und das Dritte ist Gewaltprävention. Ja, also häufig ist gerade in der Kinder- und Jugendhilfe die Frage, da wo Gewalt auftaucht, ist das Kindeswohl in Gefahr, dort müssen wir eingreifen. Und anstatt immer hinten anzufangen und an der Symptomatik rumzudoktern, teuer, wäre es doch viel sinnvoll, sehr viel mehr Aufmerksamkeit in die Prävention zu legen. Und das sagen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten ist das unser Ansatz. Und das hat aber wenig politisch Boden auch. Und das ist sozusagen jetzt wieder die Problematik. Das sind alles keine kurzfristigen Geschichten. Ja, das sind langfristige Ansätze. Aber ich glaube, oder wir glauben vom Paritätischen, wenn wir da ansetzen würden, hätten wir langfristig wirklich eine Umkehr dieser Entwicklung an Kosten symptomatisch hinten teuer dran rumdoktern, statt vorne präventiv zu wirken.
Jetzt hat auch der Paritätische eine Kampagne gestartet unter Sozialkürzungen stoppen. Was passiert da genau oder wie sollen sich die Menschen da vielleicht auch mit einbringen?
Genau, wir versuchen natürlich viel zu informieren. Ne, diese Debatten sind ja sehr verkürzt immer. Das heißt, wir müssen sparen. Wir sagen, naja, es gibt auch Alternativen. Und dann man muss ja genau gucken, wie setzen sich denn die Kosten kommunal überhaupt zusammen? Macht es Sinn, an genau diesen Stellen, die da in dem Papier benannt werden, zu kürzen? Oder gibt es da ganz andere Bereiche? Also Information und Sensibilisierung und Aufklärung ist natürlich ein großes Anliegen von uns. Und die Leute fragen auch nach, weil sie wollen vor Ort aktiv werden. Sie sagen, was können wir tun? Wir sagen, sprecht mit euren verantwortlichen politischen Vertretern vor Ort, in den Kommunen, Landtagsabgeordnete in ihren Wahlkreisen, Bundestagsabgeordnete in ihren Wahlkreisen. Wir geben euch das Material dafür zur Verfügung und setzt es ein, nutzt es, geht ins Gespräch, weil darauf wird es ja jetzt vor allem ankommen, nicht einfach hinnehmen oder sozusagen schicksalhaft abwarten, sondern wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen gemeinsam Ideen und Möglichkeiten entwickeln und das müssen wir auf allen Ebenen tun. Kommunal, auf Landesebene, auf Bundesebene, alle müssen sozusagen an einen Tisch und gleichzeitig versuchen wir, das wird jetzt vielleicht so nächster Schritt sein, dass wir gucken, was sind Aktivitäten vor Ort, können sich Leute vernetzen, zusammentun, wo passieren Dinge, wo man sich anschließen kann, das abzubilden, damit das Potenzial zu sagen, wir wollen uns einmischen, wir wollen auch was verändern, wir wollen auch konstruktiv mitarbeiten, auch genutzt werden kann von den Leuten vor Ort und alle aktiv werden können. Das ist das Ziel.
Das ist ja auch das, ja, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, das Positive darum, dass sich auch schon viele zu Wort gemeldet haben und hier mobilisieren. Aber wie ich eben auch gerade schon am Anfang oder Sie eben erzählt haben, aber eben von Regierungsseite hier einfach überhaupt noch nicht viel Feedback kam. Und wann ist denn da vielleicht was zu erwarten? Oder gibt es irgendein Gesprächsangebot vom Bundeskanzleramt aus?
Das haben wir so noch nicht. Die sozusagen Befürchtung ist so ein bisschen, dass das Prinzip, nämlich möglichst exklusiv und hinter verschlossenen Türen auch die Debatten weiterzuführen, dass dieser Ansatz sozusagen weitergefahren wird, das merken wir ja an ganz vielen Enden und Ecken. Ne? Dieses Papier ist ja auch nur ein kleiner Bereich an Sozialstaatsreformen. Es passieren ja ganz viele Sachen und wir merken, dass sozusagen dieses Ausschließen derer, die da vielleicht mal kritisch nachfragen können, nochmal andere Ideen haben von Betroffenen selbst, das ist ja auch immer die Frage, ne? Was sagen denn die Menschen, die letztlich davon direkt betroffen ist, selbst zu dieser Situation, dass diese Türen relativ zu sind. So. Und das ist eigentlich sozusagen in einer geübten Demokratie wie in diesem Land kein guter Zustand. Ja. Und dann ist eben die Frage, wie werden solche Vorschläge, die da kreiert werden, dann auch akzeptiert insgesamt. Und wir gehen davon aus, dass die Akzeptanz eben nicht besonders hoch sein wird. Und dann geraten wir in politische Schieflagen, wie wir sie jetzt eben sehen, dass eine Bundesregierung Schwierigkeiten hat, zu bestehen an solchen Stellen. Und wir glauben aber daran, dass wir das gemeinsam anders oder besser machen könnten. Ja, aber dafür braucht man Offenheit, offene Türen, ein bisschen Zeit, nicht alles so ad hoc und eben die Bereitschaft, wirklich konstruktiv miteinander zusammenzuarbeiten. Also uns ist vor allem wichtig, dass wir sozusagen diese Veröffentlichung sozusagen als Hilfeaufruf gestalten wollen, dass wir jetzt nicht sagen, uns geht's nur darum, oben drauf zu hauen und alles schlecht zu reden, sondern wirklich einen Zustand zu beschreiben, an dem wir sagen, stopp Leute, hier geht's an die Grundfesten von unserem Sozialstaatsprinzip und unseres Zusammenlebens. Und bitte, bevor wir solche Schnellschüsse hinter verschlossenen Türen machen, lasst uns reden. Wir sehen ja, dass die Kommunen in einer brenzligen Lage sind finanziell, ja. Aber das muss man sich eben auch genauer anschauen und man kann jetzt nicht einfach mit so kurzfristigen Maßnahmen und vermeintlichen Einspargeschichten was lostreten, was wir hinterher nicht wieder eingefangen kriegen, weil die Folgekosten werden da sein. Also es wird nicht zu Einsparungen führen, sondern mittel- und langfristig wird es zu Kostensteigerungen führen, weil wir die Probleme vertiefen und nicht lösen damit. Und wir wollen diese Kampagne wirklich als Angebot sehen, zu sagen, lasst uns reden, lasst uns ins Gespräch kommen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Das ist uns wichtig an dieser Stelle. Wir wollen keine Panik machen, wir wollen nicht nur oben drauf hauen, sondern wir wollen uns konstruktiv mit einbringen.
Die Freiburger Lesbenfilmtage sind das älteste lesbische Filmfestival Deutschlands und europaweit eines von 4 Festivals dieser Art. Dieses Jahr beginnen sie am heutigen 13. Mai und dauern bis zum 7. Mai und stattfinden sie im kommunalen Kino in der Viere. Neben einer Vielzahl an Filmen, die verschiedene Facetten lesbischer Lebensrealitäten abbilden, gibt es auch ein beeindruckend buntes Rahmenprogramm. 1000 Gründe, warum man das Festival besuchen sollte, gibt uns im Folgenden Barbara, eine der OrganisatorInnen, im Interview.
Vorangestellt wird heute um 19 Uhr im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 ein Theaterstück namens Hans Kaiser auf der Flucht, eine wahre Lügengeschichte. Danach wird es ein Nachgespräch mit Historikerin Birgit Heidke von der Feministischen Geschichtswerkstatt und Jenny Warnecke sowie den SchauspielerInnen geben. Morgen dann die richtige Festivaleröffnung im Kino um 18 Uhr im Koki, begleitet vom Chor Alle Register. Der erste Film läuft dann um 19 Uhr und heißt A Culinary Uprising – The Story of Blood Rot. Bis Sonntagabend gibt es dann mindestens 2 bis 3 Filme pro Tag. Und warum es sich lohnt, vorbeizuschauen, haben wir bei Barbara, einer der OrganisatorInnen, nachgefragt. Barbara, worauf kann man sich dieses Jahr bei den Lesbenfilmtagen denn besonders freuen?
Besonders freuen können wir uns dieses Jahr, dass wir zum 35. Mal stattfinden und wir für euch alle ein sehr weitschweifendes Rahmenprogramm im Zuge des Jubiläums aufgezogen haben. Also zum Beispiel starten wir heute am Vorabend des Festivals, gibt es ein Theaterstück in der Fabrik, Hans Kaiser auf der Flucht mit dem Theaterkollektiv Raum Zeit. Da freuen wir uns besonders, dass damit quasi der Festivalabend, Vorabend startet. Und am Abend gibt es eine Eröffnung, wo wir unter anderem eine Person dazu eingeladen haben, die das Festival mitgegründet hat und uns bestimmt sehr spannende Dinge über die Festivalhistorie auch berichten kann. Und dann startet es mit 2 Filmen. Und am Donnerstag wird es ein Speeddating geben, auch besonders dieses Mal. Und am Freitag haben wir eine Flinterparty, die haben wir jedes Mal da, aber zum Jubiläum wird auch die Party ganz besonders und wir werden am Samstag im Zuge des Jubiläums als Rahmenprogramm ein Armdrückturnier ausrichten. Das ist auch sehr speziell, da freuen wir uns besonders drauf. Und ansonsten gibt es einfach super Filme, wie immer, und da könnt ihr euch alle schon im Programm ein Bild von machen und wir werden auch einige Gäste dazu einladen für Filmgespräche im Anschluss und das ist dann auch immer eine Bereicherung für den Film zusätzlich, dass das Publikum auch Fragen stellen kann zu den Filmschaffenden. Und ansonsten ist, wie immer bei uns aus dem Festival, was einfach eine tolle Atmosphäre bietet, ist die ganzen 5 Tage über, also von Mittwoch bis Sonntag ist auf dem Kino-Vorplatz am Koki sind Bierbänke aufgestellt und wir können zusammenkommen, uns treffen, Community genießen, lesbische Sichtbarkeit feiern und eine gute Zeit haben zusammen. Und am Samstag gibt es dann auf dem Vorplatz im Kino auch noch eine Cocktailbar. Freuen wir uns.
Ja, das klingt wirklich nach einem super Rahmenprogramm, aber auch natürlich super wichtig, eben diese lesbische Visibility auch irgendwie zu geben. Jetzt trotz des guten Rahmenprogramms Filmtage, gibt es denn ein filmisches Highlight, was du unseren HörerInnen besonders ans Herz legen kannst?
Da gibt es natürlich viele, aber ich freue mich zum Beispiel ganz besonders auf den Film The Education of Jane Cumming, den zeigen wir am Samstag um 20 Uhr von der Regisseurin Sophie Heldmann, die auch im Anschluss für ein Filmgespräch per Zoom zugeschaltet wird in den Kinosaal. Und zwar wurde der Film zum ersten Mal präsentiert auf der diesjährigen Berlinale im Februar. Und sie spielt im 18. Jahrhundert in Schottland, zu einer Zeit, wo einfach Frauen auch noch nicht so viel machen konnten. Und da haben zwei Frauen zusammen eine Mädchenschule miteinander aufgezogen. Und allerdings gab es dann da Komplikationen und Verquickungen und letztlich endete das Ganze in einem Gerichtsprozess, wo die beiden sehr starken Frauenpersönlichkeiten sich für ihre Rechte und für ihre Schule profilieren mussten. Und das Ganze basiert auf einem tatsächlich Tatsachengericht aus der Zeit, wo wirklich zwei Personen um ihre Schule kämpfen mussten.
Ja, magst du nochmal sagen, wie der Film heißt und wann der läuft? Der hört sich ja wirklich sehr gut an.
Der heißt The Education of Jane Cumming und läuft am Samstag im Koki um 20 Uhr. Und es gibt, soweit ich weiß, auch noch ein paar Karten.
Also Samstag ist unter anderem einer der vielen Tage, wo es sich lohnt, ins Koki jetzt zu gehen. Also dieser eine Film, den du jetzt vorgestellt hast, klingt ja schon gut, aber was ist denn euch generell wichtig bei der Kuration der Filme?
Uns ist generell wichtig, dass wir eine ganz breite Bandbreite bilden an Filmen, also aus der ganzen Welt einfach, sowohl Spielfilme als auch Dokumentationen, die das Leben und Wirken und die Geschichten und vielleicht auch Schwierigkeiten von unter einer vorwiegend lesbischen Perspektive abbilden und einfach auch uns ganz andere Einblicke bieten aus Ländern und Welten, die uns vielleicht hier nicht so bekannt sind. Das ist uns wichtig, also eine Internationalität und auch eine Diversität in den Darstellungen und gerade auch bei Spielfilmen, dass die Geschichten einfach diverse Schwerpunkte bilden, so anders als es vielleicht jetzt im Mainstream-Kino der Fall ist. Also, dass wir hier auch, du hattest das ja vorher auch erwähnt, die lesbische Sichtbarkeit steht bei uns absolut im Fokus und das ist uns auch bei der Auswahl der Filme wichtig.
Ja, aus Orga-Perspektive gibt es natürlich immer tausend Gründe, warum es aufs eigene Festival gegangen werden sollte. Wir wollten aber nochmal aus der lesbischen Community direkt hören, wie das Festival wahrgenommen wird und warum man sich auch als BesucherIn auf die Lesbenfilmtage im Koki freut. Wenn die Lesbenfilmtage jetzt beginnen, was würdest du denn sagen, warum ist es für die Community, vor allem in Freiburg, wichtig, dass es sowas gibt?
Also ich finde, dass es auf super vielen verschiedenen Ebenen wichtig ist, dass es solche Events gibt. Gerade aktuell ist die politische Ebene, glaube ich, so ganz grundsätzlich wichtig. Es geht darum, irgendwie sichtbar zu sein und zu zeigen, wir sind hier und wir gehen nicht weg und ein Zeichen zu setzen in absolut beängstigenden Zeiten für die komplette queere Community. Genau, und zum anderen die persönliche Ebene für BesucherInnen wie mich. Es gibt das Konzept der Queer Joy oder in dem Fall vielleicht auch Lesbian Joy und das beschreibt die Freude am Queersein, am Lesbischsein, am Teil einer Community sein und bei den letzten Filmtagen kommt man zusammen, man sieht lesbische Familien, queere Familien, Paare, Menschen, die sich gerade neu kennenlernen. Gerade vor dem Koki stehen Tische und es gibt Austausch. Und es ist einfach ein super bereicherndes Gefühl, sich zugehörig zu fühlen und ja, als Teil dieser Gemeinschaft da sein zu können. Genau.
Voll. Und also jetzt abgesehen davon, vor dem Koki abzuhängen, hast du dir das Programm schon angeschaut oder gibt es irgendein Programm-Highlight, auf das du dich persönlich am meisten freust?
Ja, ich freue mich als Filmnerdin und absolute Dokumentarfilm-Fan auf The Librarians. Das ist eine Doku über Amerika und die Bookbans, die dort aktuell stattfinden, also Verbote von queerer Literatur, aber auch Literatur über Rassismus und alle möglichen progressiven Themen. Und ich bin sehr gespannt. Der soll sehr toll sein, der Film.
Weißt du, kannst du uns zufällig sagen, wann der läuft?
Freitag, den 15. um 18 Uhr.
Freitag, 15. um 18 Uhr. Ja, jetzt habt ihr nochmal von Paula aus der Community gehört, warum es sich lohnt, auf die Lesbenfilmtage ins Koki zu gehen. die jetzt vom 13. bis zum 17. Mai stattfinden.
Girl, ich check's nicht. Du weißt doch, ich bin lesbisch. Doch du schreibst und du likest und mein Boyfriend ist hässlich. Yeah. Dein Boyfriend ist hässlich.
Die Freiburger Lesbenfilmtage noch bis zum 17. Mai im kommunalen Kino in der Urachstraße in der Freiburger Viere. Und das ganze Programm findet ihr unter freiburger-lesbenfilmtage.de. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 13. Mai 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.